Wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt, was der himmlische Vater heute für uns vorbereitet hat. Nicht nur für euch, auch für mich. Aber bevor ich jetzt starte, möchte ich gerne unser erstes Thema geht um Identität, mit der Wahrheit starten aus dem Wort Gottes. Ich denke, ihr wisst ja alle, dass das, was im Wort Gottes steht, die Wahrheit ist, ne? Wunderbar, das freut mich. So, und dann möchte ich euch heute Morgen zusprechen. Ups. Doch allen, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Wow. Was für ein Wort. Also wenn du Jesus in deinem Herzen aufgenommen hast, bist du Kind Gottes. Halleluja. Ich finde das ein geniales Wort und das wollen wir jetzt über unser erstes Thema stellen. Ich stelle mich mal ganz kurz vor, bevor ich dann das Wort auch an Gerhard weitergebe. Jeder von uns schreibt Geschichte. Gott schreibt mit jedem von uns Geschichte. Und wir in der Vaterherzbewegung nennen das immer gerne die Wundertüte. Das Wunder in der Tüte. Wir sind ein Wunder aus Papas Herzen. Und deswegen, der Gerhard ist heute meine Wundertüte. Er wird zu jedem Thema was aus seinem Leben erzählen, aber auch ich werde einiges aus meinem Leben erzählen. Ich stelle mich noch mal kurz vor, ich bin die Petra Leppert, ich bin in der FCG Ilmensee und bin auch in der Vaterherzbewegung und der Vater hat mich 2020 so hineingenommen in den Vollzeitdienst und mein Herz brennt dafür, die Liebe des Vaters durchs ganze Land zu bringen. Da ist mir kein Kilometer zu weit. Gestern bin ich aus Ratzeburg hierher eingetroffen. Und ich freue mich, die Liebe des Vaters wirklich durchs ganze Land zu bringen. Und auch hier nach Radolfzell. Das freut mich richtig sehr. Genau, ich bin verwitwet mit 48 Jahren, bin ich Witwe geworden, habe 10 Kinder, 18 Enkelkinder und freue mich sehr, auch in der Gemeinde Ilmensee mit dabei sein zu dürfen, Gemeinde zu bauen. Und genau, das erstmal soweit von mir. Und Gerhard, du darfst jetzt mal in dieses Thema hineinstarten mit deinem Teil 1 Leben.
Ja, also ich bin Gerhard.
Muss. Ich hoffe, es tut jetzt nicht mehr so weh, wenn ich meinen Namen sage. Ich traue mich ja kaum mehr. Also ich bin nicht Günther, ich bin Gerhard. Und ich muss gerade eben nochmal so lachen über diese Verwechslung, weil der Yogi, der hat kein Problem mit Namen, der hat mich den ganzen Morgen schon mit meinem richtigen Namen angesprochen, aber ich finde es so witzig. Es geht um Identität in unserem ersten Teil und ich bin Gerhard. Und dann dachte ich mir gerade eben so, wenn ich da langgelaufen bin, okay, was wisst ihr denn jetzt eigentlich über mich, wenn ich sage, ich bin Gerhard? Ist damit meine Identität geklärt? Irgendwie noch nicht, ne? Ist nur ein Etikett sichtbar. Und da steht Gerhard drauf. Okay, haben wir geklärt? Ihr Lieben, ich bin eigentlich ein Beispiel dafür, wie schwer es sein kann, seine Identität zu finden. Und wirklich zu wissen, wer ich bin. Ich habe ganz spontan diesen Pullover gegriffen, als ich gestern meine Klamotten bereitgelegt habe für diesen Tag. Und vielleicht denkt ihr, ach, das ist ein übermäßiger Fußballfan und auch noch von dem Verein, der aktuell auf dem letzten Platz steht, der gerade diese Woche seinen Trainer rausgeschmissen hat, weil er einfach nicht funzt, weil der Verein nicht spielt. Nee, ich habe deswegen danach gegriffen, weil ich bin in Mainz aufgewachsen. Das war mir jetzt nie so wichtig gewesen, bis ich als Pastor in Ingolstadt ankam und dort, wie das sein kann, wenn man nicht in Bayern aufgewachsen ist. Ich bin auch noch in München geboren und trotzdem an den gewissen Stellen, wo es drauf ankam, haben mir die lieben Ingolstädter in meiner Gemeinde immer zu verstehen gegeben, naja, so richtig gehörst du ja nicht dazu, gell? Bist du nur so ein Neigeschmeckter, gell? Ein Zugröster. Ja, ist halt so. Mimming dich trotzdem. Schön. Und irgendwie hat sich bei mir so eine Einsamkeit entwickelt. Und ich war nie Fan vom ersten FSV Mainz 05 gewesen, bis die Mainzer mal in Ingolstadt ein Freundschaftsspiel gemacht haben. Und dann habe ich gedacht, ach, dann gehe ich mal dahin und schau mal, wie das so ist. Hab ein paar Mainzer Fans gefunden, so ein paar wenige verstreut in den Rängen und habe mich dazugestellt. Und als dann ein kleines Mädchen sagte, Mainz ist einfach eine tolle Stadt. Tja, und die ganzen Erwachsenen dann dazu gesagt haben, ja, genau, so ist es. Da ich dachte, oh ja, 20, 25 Jahre habe ich in Mainz gelebt. Das nehme ich jetzt für mich an. Die Bayern, die wollen mich nicht, also bin ich jetzt Mainzer. Und es zeigt irgendwie, wie weit ich weg war, davon eine eigene, echte Identität zu haben. Zu wissen, wer ich bin. Na, dann seid ihr Bayern, halt mal Bayern, aber ich weiß, wer ich bin. Das hatte ich nicht. Ich wollte irgendwo dazugehören. Und ich nehme euch mal kurz mit. Aber das heißt kurz, es ist ja ein ganzes Leben und es dauert ja schon ein paar Monde. Als ich geboren wurde, hatte ich Fruchtwasser getrunken und man dachte, weil ich blau angelaufen war, also ihr könnt sagen, der war schon als Baby blau, stimmt sogar, wenn ihr das sagt, die dachten die Ärzte, ich hätte ein Loch im Herzen, wurde in der Klinik behalten, meine Eltern waren daheim und das heißt, ich war schon mal weggerissen von meinen Eltern. Und wo gehöre ich denn dazu? Also dieses Pflegepersonal hat ja ständig gewechselt und meine Mutter kam dann zu Besuch. Ich wusste gar nicht richtig, wo ich dazugehöre. Schwierig, wenn man als Mensch auf die Welt kommt, seinen ersten Schrei tut und dann erstmal fragen muss, ja, wo gehöre ich denn hin? So ging es los. Als Kleinkind habe ich dann festgestellt, ich lebe in einer Familie, die anstrengend ist. Und das bedeutete aber für mich nicht, oh, habe ich ein schlechtes Los gezogen oder irgendwas, sondern die Welt ist so. Meine Welt war nicht viel größer als meine Familie. Also die Welt ist so. Eine dysfunktionale Familie. Mein Vater cholerisch. Und selbst als Kleinkind war ich schon angehalten, immer darauf zu achten, meinem Vater keinen Grund zu geben, auszurasten, wie meine Mutter immer sagte. Meine Mutter wiederum hatte eigentlich nicht so sehr uns Kinder im Blick, sondern nur, dass irgendwie der Alltag funktioniert. Und das schon als Kleinkind, finde ich heute, wenn ich zurückschaue, total komisch und seltsam und denke mir, bin ich am Thema vorbei? Aber es war halt so. Ich habe von Anfang an gelernt, meine Aufgabe, meine Position im Leben ist, zu schauen, dass für die anderen alles gut ist. So, Frage, wer bin ich dann? Ja, irgendeiner im Hintergrund, der dafür da ist, dass es anderen gut geht. Identität springt dabei wenig heraus, weil ich kümmere mich ja nur um die anderen. In der Grundschule, da verstand ich die anderen nicht so. Die kamen viel gechillter daher. Die waren selbstbewusst, was ich nun gar nicht war. Lange Bohnenstange auch noch, Brillenschlange und all das, was man da so noch dazu kriegt als Etikett. Und der Name Gerhard half mir wirklich nicht. Denn es gab, hatte gefühlt auf der ganzen Welt nur einen einzigen Menschen mit dem Namen Gerhard und das war ausgerechnet ich. Peter, Stefan, das wäre doch ein cooler Name gewesen. Warum sind meine Eltern nicht da drauf gekommen? Hat ihnen das keiner gesagt? Ich wurde halt nach meinem Opa benannt. Doof gelaufen, oder? Und so war ich ein Außenseiter. Und Außenseiter wahrscheinlich auch deswegen, weil ja, die anderen, die haben, wie gesagt, so, die kam ganz anders daher mit ihrem Selbstbewusstsein, mit ihrer Identität, die sie in ihrer Familie bekommen haben. Ich nur darauf bedacht, den anderen irgendwie zu gefallen und keinen Anlass zu geben, das, was blöd ist. Aber genau das habe ich erreicht damit. Meine Mutter erzählte mir, ich war als Kind aggressiv in der Grundschule. Ich wurde dann in so eine pädagogische Stunde gesteckt nach dem Unterricht. Die anderen durften nach Hause gehen und ich dachte mir, die dürfen alles spielen. Und ich muss da sitzen und irgendwas Blödes machen. Und dann hockt da so eine Frau dabei und beobachtet uns. Doch alles komisch. Ich habe für mich mein Ding gesucht. Ich habe aus Ton Schiffe gebaut. Ich bin ja in Mainz, wie gesagt, aufgewachsen, am Rhein. Und das Tollste war im Urlaub halt mal auf dem Köln-Düsseldorfer, hießen die, Schiffen den Rhein runter und wieder raufzufahren. Das war mein größtes Urlaubsabenteuer. Also habe ich aus Ton Schiffe gebaut.
So groß.
Die waren wirklich so 1,5 Meter lang. Und auf wundersame Weise sind die nie im Ofen eingekommen, sondern, wie es hieß, die sind immer auf dem Weg in den Ofen zerbrochen. Aber guten Mutes habe ich gedacht, naja, dann baue ich das nächste halt stabiler. Und so ging das immer weiter. Irgendwann später, im Erwachsenenalter, habe ich begriffen, es gibt gar keinen Ofen, der so groß ist, dass die da reinpassen. Pech. Aber ich war schon wieder Außenseiter. Warum musste ich da in diese blöde pädagogische Stunde, weiß nicht, wie das hieß damals, aber halt für verhaltensauffällige Kinder. Toll. Ich passe schon wieder nicht. Also was ich über mich lerne ist, ich sollte irgendwie sein, damit es anderen gut geht, aber ich versage grottenschlecht. Identität war auf diesem Wege nicht zu finden. Das ging dann einige Zeit weiter und als Teenager, stimmt das was, was ich mir aufgeschrieben hatte noch, als Teenager bin ich katholisch aufgewachsen, in die Messdienergruppe gegangen. Ich hatte also dann meine Jugendgruppe, ich hatte meinen Messdienst und da endlich hatte ich mal einen Bereich, wo ich dazugehörte, wo ich einfach sein durfte. Ich hatte deswegen noch nicht viel Ahnung, wer ich bin. Und doch waren diese Freunde mir wichtig. Später habe ich mal nachgedacht über das Ganze und gemerkt, ich gehe in den Gottesdienst, damit ich ja nicht verpasse, wenn sich meine Freunde nach dem Gottesdienst verabreden, was sie denn diese Woche so machen, wo sie sich treffen und wo sie unterwegs sind. Später dann mal in die Disco. Ich glaube, die meisten von uns kennen das Wort Disco noch, die hier sind. Genau. Das war dann so ein Stückchen Identität. Ich durfte wenigstens irgendwo dazugehören. Aber sonst hatte ich nicht viel Identität. Das war für mich ein harter Kampf. Und mit dem Vater im Himmel hatte ich persönlich wenig zu tun, denn mein Gottesbild war, Gott ist so weit weg. Spaßeshalber habe ich mal so für mich die Formulierung gefunden, ja, ungefähr 3 Millionen Lichtjahre weit in diese Richtung und dann kommt irgendein Planet und da biegst du dann links ab und dann kommt Gott. Und so viel hatte er auch mit meinem Leben zu tun. Von ihm hatte ich meine Identität nicht bekommen. Ihr Lieben, ich habe mir vorhin gedacht, als wir die Kinder gesegnet haben, wow, ist das schön, dass sie jetzt schon die Liebe des Vaters kennenlernen dürfen. Gesegnet seid ihr Eltern, dass ihr die Liebe des Vaters jetzt schon euren Kindern weitergebt. Und dass sie so aufwachsen dürfen. Ich weiß, wie das ist, wenn man das nicht kennt. Ich weiß, wie das ist, wenn man nicht einen eigenen Wert zugemessen bekommt. Erst viel später durfte ich das erfahren durch Gott. Und es ist so wichtig geworden für mich, zu wissen, wer ich bin vor Gott. wie er mich sieht, wie er mich liebt. Darüber werde ich nachher noch mehr erzählen. Aber das ist echte Grundlage. In Gott bekommen wir eine eigene Identität. Erst mit ihm habe ich gefunden, was es heißt, wirklich Gerhard zu sein, zu mir zu stehen und mich nicht zu entschuldigen, dass ich existiere, mich nicht zu schämen für meine Herkunft. Und die Herkunft, die war ja nicht toll. Und trotzdem bin ich ein von Gott zutiefst geliebter Mensch. Das ist so wichtig. Liebe Petra, ich spiele dir jetzt gerne den Ball zu, dass du darauf aufbaust.
Ja, vielen Dank, Gerhard. Weißt du, dass du geliebtes Kind bist? Die geliebte Tochter von Jesus, vom Vater und vom Heiligen Geist.
Da müssen wir alle durch.
Deine oberste Berufung ist, Kind Gottes zu sein. Und dann kommt erstmal eine Weile gar nichts. Ich habe vorhin gelesen, die Jesus Christus aufnahmen, denen gab er das Recht. Du hast das Recht, dich Kind Gottes zu nennen. Was bedeutet das, Kind zu sein? Die Kinder hier vorne vorhin, die Kinder sind geliebt. Was bedeutet es, Kind zu sein? Wenn ein Kind geboren wird, dann liegt es in den Armen der Eltern und es kann nichts dafür tun, geliebt zu sein. Das Kind wird gefüttert, das Kind wird geherzt, das schreit, das schläft, macht in die Hose, aber das Kind ist geliebt. Und diese Liebe ist so stark. Und das Geniale dabei ist, wenn du dir so ein Baby betrachtest, es ist das Sein. Und das ist genau der Punkt, wo der himmlische Vater uns herausfordert. Ich bin Kind Gottes und darf sein. Vielleicht ist das ein Fremdwort heute Morgen für dich. Wenn ich an meine Identität denke, ich bin christlich erzogen worden und habe Jesus geliebt. Und meine Prägung in dem, wo ich aufgewachsen bin, war wirklich so, du musst ganz viel tun für Jesus. Und weil Jesus dich ja so lieb hat und weil Jesus ja alles für dich getan hat, Petra, du musst dich anstrengen. Und so Gott Vater war für mich so ähnlich, wie es der Gerhard beschrieben hat, so pass auf, was du tust, denn Gott schaut auf dich herab. Das ist meine Prägung. Die hat mich verfolgt. Ja, ganz viele, viele Jahre. Ich habe 2006 habe ich den himmlischen Vater kennengelernt. Also viele, viele Jahre. Und auf meiner Stirn stand immer, Petra, es reicht nicht aus. Das reicht nicht aus. Jesus hat so viel für dich getan. Jetzt streng dich endlich mal an. Ich habe sehr schnell gelernt, oh Jesus, das mache ich noch und das mache ich noch. Und dann, ich will dir ja gefallen. Ich will gehorsam sein. Ich liebe dich, Jesus. Ich habe eine missionarische Gabe, eine evangelistische Gabe. In der Schule, als ich Jesus mein Leben übergeben habe, habe ich in der Schule von Jesus erzählt. Ich wollte meinen Klassenlehrer bekehren und war alles immer nicht so geschickt. Aber okay, ich habe für Jesus gebrannt. Und dann bin ich Krankenschwester geworden und bin in ein Missionskrankenhaus gegangen, weil ich Jesus geliebt habe. Ich wollte unbedingt in die Mission. Ich wollte Jesus verkünden. Und du hast deinen Dienst gehabt und dann hast du deine Missionsdinge gehabt im Krankenhaus. Ich hatte von morgens bis abends du musstest etwas tun. Nach meiner Lehre war das dann leider so, dass ich nicht in die Mission konnte, da ist dann mein erster Traum, den ich dann tatsächlich begraben habe, wo ich dachte, okay, dann eben nicht. Ich war ein bisschen sauer. Ich war, Jesus, warum? Ich verstehe das alles gar nicht. Und dann habe ich Familie gegründet. Habe ja schon gesagt, ich habe 10 Kinder. Wir hatten Landwirtschaft, haben aus der Landwirtschaft gelebt. Also mein Leben war gezeichnet von so morgens 4:30 bis nachts 12:30 Arbeit. Und darüber hinaus gab es die Gemeindearbeit, Kindergarten, Schule, alles. Und du musstest das ja alles mitmachen. Jesus, du hast so viel für mich getan. Ich muss ja meine Liebe jetzt dir mal zeigen. Und immer begleitete mich das Gefühl, oh, du reißt einfach nicht aus. Kennt das jemand von euch? Danke. Also das war für mich, ich sag's euch. So. Ja, das liegt ja auch, ich bin sehr begeistert. Und wenn ich dann von was begeistert bin, Ärmel hoch und so. Und dann lernte ich den Vater kennen. Ich weiß es noch, das war ein knappes Jahr, nachdem mein Mann verstorben war, bin ich eingeladen worden in eine Veranstaltung, in eine Vaterherzveranstaltung. Und dann waren so vier große Persönlichkeiten. Und ich hatte damals ein sehr großes Autoritätsproblem. Meine Erziehung war also, da oben ist Gott. So, da oben ist Gott. Dann kommt der, dann kommt der, dann kommt der, dann kommt der. Und ja, du hast ja sowieso nichts zu sagen. Darin habe ich gelebt. Das war für mich selbstverständlich. Und ich kannte diese 4 Persönlichkeiten und dann dachte ich, was mache ich eigentlich hier? Ich habe mich damals nicht getraut, einfach auf jemanden zuzugehen. Und schon gar nicht, wenn er so groß ist. Das war damals Manfred Lanz. Und ich kannte ihn von der Gemeinde Ravensburg schon viel früher und dachte, okay. Und dann kam die erste Session und so der erste, zweite Satz hieß es, also du bist Kind Gottes und du bist geliebt, so wie du bist. Ja, ich bin geliebt, so wie ich bin. Ich bin geliebt, so wie ich bin, ja, das weiß ich. Aber was muss ich denn tun? Kennt ihr die Frage? Was muss ich tun, damit ich wirklich geliebt bin, so durch und durch, so wie ich bin? Ich kenne die Macke an mir, ich kenne das und das finde ich nicht so gut und überhaupt geliebt, wie ich bin. Was muss ich denn tun? Was muss ich denn besser machen? Oh Jesus, ich weiß es nicht. Ja, in diesen 3 Tagen weiß ich nicht, wie viel Kübel Tränen ich geweint habe, weil ich es gar nicht wirklich verstehen konnte, dass Gott mich liebt, ohne etwas zu tun. Das war in diesen 3 Tagen meine Botschaft. Und wisst ihr was? Ich bin nach Hause gefahren und habe gesagt, ey Gott, wie geht das, nichts zu tun? Ich weiß es nicht. Dann habe ich so gedacht, so viel Arbeit, ich kann doch jetzt nicht den ganzen Tag hier im Liegestuhl liegen. Aber was ist mit der Arbeit? Was ist mit meinen Kindern? Mein Jüngster war damals 8 Jahre alt, als mein Mann verstarb. Ich muss schauen, dass ich Geld verdiene. Also ich weiß jetzt nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Da kam ein Film in mir, getrieben, getan und dann soll ich nichts tun? Ich bin durch eine harte Schule gegangen, weil der himmlische Papa, entschuldigt, wenn ich das so sage, es ist so mein Beziehungswort vom Vater. Der Vater hat mich dann wirklich in mühevoller Kleinarbeit, hat er mich gelehrt, Petra, ich möchte, dass du erst zu mir kommst und wenn du dann was tust, ist das eine andere Dimension, als wenn du die Ärmel hoch machst und so jetzt. Jetzt geh mal los. Ich liebe den Bibelvers, als Jesus sagt, kurz bevor er in den Himmel fährt, ich sende euch den Tröster, den Heiligen Geist und ihr werdet die gleichen Dinge tun, die ich getan habe und größeren hinzu. Boah, ein cooler Vers, dachte ich, genau Jesus, das machen wir. Ärmel hoch und durch. Und dann tippte mir der Vater mal auf die Schulter und sagte, Petra, können wir uns mal über diesen Vers unterhalten? Ja klar, warum nicht? Sagt er, weißt du, Petra, das ist ja alles gut und schön, aber bedenke eines. Jesus hat nur das getan, was er mich hat tun sehen. Und dann ist er erst gegangen und hat es getan. Könnten wir vielleicht mal darüber sprechen, dass du erst mich fragst, bevor du abschießt? Dachte ich, okay, das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Und ich sag euch, das war ein Übungsfeld, zu sagen, hey, Vater, was willst du? Papa, was willst du heute? Ist das überhaupt dran? Versteht ihr, was ich meine? Und meine Identität, die ich so langsam begriffen habe, Kind Gottes zu sein, geliebtes Kind zu sein, ich bin auch geliebt, wenn ich es versemmelt habe. Ich bin geliebt, auch wenn ich nichts tue. Das war für mich wirklich, das ist heute noch, ich bin heute noch in dem Prozess drinne, wo ich das Lernen, immer wieder lernen darf. Und es gab Situationen in meinem Leben, da habe ich gedacht, das geht gar nicht, wie soll das funktionieren? Wisst ihr, mein Motto heißt, mein Gott ist alltagstauglich. Und es ist deswegen mein Motto, weil ich bin heute nicht hier, um euch ein neues Wissen anzueignen, sondern ich bin hier, um euch zu erzählen, dass es möglich ist, mit unserem himmlischen Vater und mit Jesus und dem Heiligen Geist im Alltag zu leben. Und das habe ich ausprobiert. Ich habe das wirklich ausprobiert. Ich hatte eine Situation, ich erzähle euch da so ein bisschen Beispiele, damit ihr wisst, dass das wirklich mein Alltag ist. Also mein Gottesbild musste total revolutioniert werden, nachdem ich eine Begegnung mit dem himmlischen Vater hatte. Nähe, wie kann Gott mir nah sein, der sagt, nun pass mal auf, was du da tust? Ja, wie soll das funktionieren? Ich musste begreifen, dass das Herz des Vaters, wisst ihr, was das Herz des Vaters ist? Das Herz des Vaters ist Jesus Christus. Der himmlische Vater hat sein Herz herausgerissen und hat uns Jesus hier auf diese Erde gesandt, damit wir leben können. Sein Sohn musste sterben, damit wir leben. Und das ist das Herz des Vaters. Ich bin Mutter und denke, puh, mit ansehen zu müssen, wenn mein Kind stirbt, ich weiß nicht. Also rein menschlich gesehen, ich kann mir das nicht vorstellen. Also wenn Eltern die Kinder überleben, das ist schon schrecklich. Es gibt ja so viel Leid und Elend. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich das nicht erleben musste bis heute. Und der Vater sagt, Petra, mein Herz ist Jesus Christus. Und ich habe es für dich getan, für dich, für euch, weil ich euch so liebe. Das heißt, diese Liebe, Jesus Christus, das kannst du dir nicht verdienen. Das ist meine Gnade an dich. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in deiner Schwachheit groß. Wow, was für ein Vers. Können wir diese Gnade so annehmen? Ein Geschenk. Was bedeutet Geschenk? Ich gebe dir was und dann ist das ein Geschenk. Du musst nichts bezahlen, du musst dafür nichts tun. Heute ist es ja leider so, dass viele Leute so denken, naja, du schenkst mir was, ich muss dir ja jetzt auch was schenken. So doof. Aber Jesus Christus, seine Gnade ist unser Geschenk. Ihr Lieben, was machen wir mit diesem Geschenk? Ich habe lange, lange gebraucht, bis ich kapiert habe, ich kann mir das gar nicht verdienen. Funktioniert überhaupt nicht. Und als ich so diese Erkenntnis hatte, habe ich zum Vater gesagt, Vater, hilf mir, dass ich diese Erkenntnis auf den Weg bringen kann. Ich möchte das auf den Weg bringen. Ich will nicht mehr nur noch beschäftigt sein. Und heute merke ich, wenn ich in der Gefahr stehe, beschäftigt zu sein, dann spüre ich, boah, da ist jemand, der mich davon abhalten will, in das Eigentliche hineinzukommen, was Gott eigentlich für mich hat, wozu Gott uns beauftragt hat. Wenn wir nicht mehr klar in diese Ruhe hineinkommen und ich rede jetzt von mir und nur noch zu sagen, okay, das muss ich und hier und da, dann werden wir zum Teil auch getrieben und kommen an diesem Eigentlichen vorbei. Das Thema, das streifen wir nachher noch, wenn es um die Intimität geht. Und wisst ihr, ich habe immer wieder zum Vater gesagt, Vater, ich verstehe das nicht, wie soll das funktionieren? Und ich habe ein Beispiel, das hat mich damals tief berührt, das war ungefähr so 8 oder 10 Wochen, nachdem ich bei dieser Veranstaltung war. Damals war ich selbstständig, ich hatte einen eigenen Pflegedienst. Und wenn du selbstständig bist, bist du selbst und ständig immer irgendwo unterwegs. Dein Kalender ist voll, deine Termine, du sitzt im Auto, du fährst von Patient zu Patient und alles gut. Und dann klingelte mein Handy und ja, sie brauchen heute nicht kommen, ich habe gerade Besuch. Und da dachte ich, oh cool, jetzt ist ein Termin frei geworden, dann so ratter, was kannst du jetzt in diesen Termin reinpacken? Kennt ihr das? Ja. Super, oh, ich bin nicht alleine. Und plötzlich sagte der Vater, Petra, stopp. So, ich dachte, okay, ich habe das nicht akustisch gehört, sondern in meinem Geist, Petra, stopp. Ja, Petra, weißt du was? Wir beide trinken jetzt eine Tasse Kaffee. Wisst ihr was, ich habe echt gedacht, ich spinne ein bisschen, aber es war so ganz klar. Dann sagte der Vater, du, um die Ecke ist ein Bäcker. Wir beide gehen jetzt einen Kaffee trinken. Ich dachte, das darf ich niemandem erzählen. Die denken, ich muss jetzt dann in die Psychiatrie hier, ne? Ich gehe dann um die Ecke. Tatsächlich war der Bäcker da und dann bestellte ich mir ein Cappuccino und ein Butterbrezel und dann war so eine kleine Nische. Und dann habe ich so, mein Herz war so bewegt und habe gesagt, okay, Vater, dann setze dich jetzt mal dahin und jetzt trinken wir beide halt eine Tasse Kaffee. Und dann sagte so der Vater zu mir, weißt du, Petra, genau das sind die Momente, wonach ich mich sehne. Ich sehne mich nach deinem Herz. Ich sehne mich nach Zeit mit dir. Ich ehre das, was du tust. Aber ich sehne mich auch nach dem, dass du mit mir zusammen bist. Ja, und dann haben wir einen Kaffee getrunken und habe ich eine Butterbrezel gegessen und das hat mein Herz so tief berührt, wo ich gedacht habe, wenn du das so erzählst, eine Kleinigkeit oder so, ne? Aber wie der Vater so seinen Fokus darauf hat, dass ich zur Ruhe komme. Dass ich kapiere, hey, es dreht sich hier nicht alles nur um die Arbeit. Ich bin ein anderer Gott, wo du geprägt worden bist. Meine Prägung, du musst, du sollst und wenn du nicht. Das war meine Prägung von Gott Vater. Meine Kind- und Jugendzeit bestand nur aus Geboten und Verboten. Du darfst das nicht oder du darfst das. Und ja, pass ja auf. Und wenn du das machst, na, aber dann könnte es gefährlich werden, dass Gott dich überhaupt noch lieb hat. Und das war ein Gottesbild. Das hat immer wieder mein Herz schwer gemacht. Und wie gesagt, bis 2006 war für mich Gott sehr weit weg. Und als ich dann den Vater kennengelernt habe, habe ich gesagt, okay, ich möchte das lernen. Und ich wusste, dass ich mich auf einen sehr langen Prozess eingelassen habe und ich bin immer noch auf dem Weg. Denk bloß nicht, ich hab's. Ich bin genauso auf dem Weg wie ihr. Und der Vater hat mir in mühevoller Kleinarbeit wirklich Dinge erzählt. Wir hatten eine Veranstaltung Und da hat der Referent so in die Gruppe gesagt, fragt mal Gott, wie er zu dir kommt. Also wie er dir heute begegnen möchte. Wir saßen da so auf dem Stuhl und dann war das dann so eine alltagstaugliche Vertiefung, die wir dann heute Nachmittag machen. Und dann habe ich mich so hingesetzt und habe gesagt, ja, okay, Gott, wie willst du mir begegnen? Wie kommst du zu mir? Und dann hatte ich ein Bild, so im Geist ein Bild, dann habe ich den Vater gesehen und dann hat er so seine Hand um mich gelegt und hat mich so umgedreht und hat gesagt, schau mal, Petra. Und dann standen da noch zwei Personen und hat gesagt, Petra, ich komme immer im Dreierpack zu dir. Im Dreierpack. Naja, das war vor vielen Jahren, da habe ich noch nicht so, war ich noch nicht so fest verwurzelt zu sagen, okay, waren das jetzt meine Gedanken, war das wirklich der Vater? Spinnst du jetzt ein bisschen so? Okay, dann habe ich gesagt, gut Gott, wenn du das so meinst, dann brauche ich einen Beweis von dir. Der Vater kennt mich ja und es gibt gewisse Dinge, die muss ich dann direkt gut wissen von ihm. Wenn ich Entscheidungen zu treffen habe, wenn irgendwas ist oder wenn der Vater zu mir redet und das ist was ganz Besonderes, dann sage ich immer, ich vertraue dir, aber ich brauche auch noch eine Bestätigung. Und ja, habe ich dann einfach so gesagt und dann und in der Nacht hatte ich einen Traum und ich träume leider sehr wenig, wirklich sehr wenig und dieser Traum, der war sehr real. Und zwar habe ich geträumt, dass wir an dem Ort waren, wo wir früher die Landwirtschaft hatten. Wir mussten im Jahr so zwischen 35 und 40 Steher Holz machen. Also Steher sind so Meter, weil wir alles mit Holz geheizt haben. Und es war immer eine Familienarbeit. Familie musste antreten, da wurde gesägt, geastet, gespalten, aufgestapelt und. Immer eine Familienaktion. Und ich habe die Situation gehabt, wir waren zu Hause, die ganze Familie da war, ich habe an der Wand gestanden, habe das Holz aufgebalgt und so weiter. Und dann sehe ich aus der Ferne, wie so drei Blaumänner zu uns herkommen. Dann dachte ich, oh, Besuch brauchen wir heute keinen. Also wir haben keine Zeit für Besuch. War so mein erster Gedanke, ne? Und die kamen dann näher und dann dachte ich, na ja, jetzt muss ich ja wohl, ich bin ja gastfreundlich und muss die ja dann mal begrüßen, mal fragen, was die eigentlich wollen hier. Und bin dann so zu dem Tor hingelaufen und dann kommt so der Vater zu mir und sagt, Petra, du legst dich jetzt auf den Liegestuhl auf die Terrasse. Wir drei, wir machen das hier für dich. Oh, ich sag euch, das hat so tief mein Herz berührt. Wo ich wusste, ja, der Vater, der Jesus, der Heilige Geist sind mit mir. Und ich sage euch, das habe ich eingesetzt. Wenn du mit 10 Kindern alleinerziehende Mutter bist, da war ich froh, dass ich meinen Dreierpack an meiner Seite hatte. Es gab Situationen, da habe ich gedacht, ich packe das nicht, ich schaffe das nicht. Jesus, wo bist du? Könnt ihr das verstehen? Und dann hatte ich plötzlich dieses Gefühl, boah, der Vater ist ganz nah, Jesus ist ganz nah, der Heilige Geist ist ganz nah, mein Dreierpack. Sie stehen mir zur Verfügung, ohne dass ich vorher was leisten muss. Ohne dass ich vorher irgendetwas leisten musste. Und so habe ich ganz viele Dinge erlebt und habe mich dann darauf eingelassen, als Jesus dann und der Vater zu mir sagte, Petra, meine Liebe ist größer, als du dir das jemals vorstellen kannst. Und dann habe ich so gesagt, ja, vorstellen kann ich es mir sowieso nicht. Keine Ahnung. Und ich bin durch Prozesse gegangen, meine Identität. Ich habe ähnlich so, wie es der Gerhard erzählt hat, ich habe nie Heimweh gehabt. Ich wusste gar nicht, was das ist. Ich bin in Korbach geboren, dann bin ich mit 17 aus dem Haus, dann habe ich meine Eltern besucht, aber Heimatgefühl kannte ich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und dann hat der Vater mal zu mir gesagt, Petra, ich möchte, dass du weißt, dass du mein Kind bist. Du bist nicht nur mein Kind, du bist Königskind. Naja, ich doch nicht. So wie ich aussehe und überhaupt, das ist nicht gut und das habe ich nicht richtig gemacht und da bin ich doch nicht so gut und das schaffe ich ja sowieso nicht und. Und dann sagt er, Petra, genau so wie du jetzt hier stehst, so liebe ich dich. Genau so, ohne Wenn und Aber. Dann hat der Vater mit mir mal über den 139. Psalm diskutiert. Kennt ihr ihn? Du bist wertvoll, du bist kostbar, makellos, wunderbar. Du bist erdacht, bevor du im Mutterleib warst. Unsere Eltern haben wir uns nicht ausgesucht, aber der Vater hat sie uns ausgesucht. Der Vater hat meinen Eltern zugetraut, dass sie mich kriegen. Und dann hat der Vater zu mir gesagt, weißt du, Petra, es ist doch eigentlich doof, dass du dich ständig kritisierst. Und weißt du was? Du kritisierst mich. Ich habe dich geschaffen. Ups, dachte ich. Ja klar hast du mich geschaffen. Ja, ich habe dich auch so geschaffen, wie du aussiehst. Naja. Fand ich jetzt nicht so gut. Ich habe wirklich fast ein Vierteljahr mit dem Vater darüber diskutiert. Ich hatte Zeit, ich konnte mich nicht im Spiegel ansehen. Kam auch daher, ich bin ja gehänselt worden. Ne? So, ich durfte mir ganz viele Sachen anhören, ich sage sie jetzt lieber nicht. Und das habe ich geglaubt. Das habe ich geglaubt. Du bist zu dick, du bist zu klein und. Das habe ich geglaubt. Und das ist, und wisst ihr, was das Schlimme an der Sache ist? Ich habe ganz, ganz viele Lügen geglaubt, weil man das mir über mich ausgesprochen hat. Ich bin als Kind sehr oft ausgelacht worden. Ich habe mich ein Beispiel, bei uns zu Hause war das so, wir durften kein Schweinefleisch essen und ich musste überall, wo ich hingehe, fragen, ist da Schweinefleisch drin? Und wisst ihr, da war ich 5 oder 6 und dann habe ich eine Tante von mir mal gefragt, hey, sag mal, sind da Schweineeier? Und da bin ich ausgelacht worden. Ich meine, ich wusste ja damals nicht, dass die Hühner ja nichts mit irgendeinem Schwein zu tun haben, versteht ihr? Aber ich habe mich selber in so Situationen gebracht, wo ich ausgelacht worden bin. Und das hat ja natürlich was mit mir gemacht. Und dann, ja, meine Größe und überhaupt. Und es hat ja nicht aufgehört, als ich Jugendliche war. Nachdem ich dann meine 10 Kinder geboren hatte, war ich ja auch nicht schlank wie eine Bohnenstange. Dann hat man ja auch immer wieder solche Dinge ausgesprochen. Und wisst ihr, das Fatale ist, wenn wir nicht wissen, hundertprozentig nicht wissen, wer wir sind, glauben wir diese blöden Lügen. Das ist das Fatale an der ganzen Sache. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ich nicht gegründet und gewurzelt bin in dem, dass ich weiß, ich bin geliebtes Kind, ich bin Königskind. Mir stehen die Königskammern zur Verfügung. Ich bin Erbin. Du bist Erbin des Himmelreichs. Christoph, das ganze Himmelreich steht dir zur Verfügung. Halleluja. Ohne Wenn und Aber. Wir sind Erben. Und da gibt's keine Einschränkung. Ich darf die Königskammer öffnen, darf reingehen und sagen, hier Papa, hör mal zu. Lass uns mal über die Dinge reden, die ich gerade brauche. Das ist deine Identität. Und mein größter Wunsch ist, dass wir aufhören, Lügen zu glauben. Ihr könnt viel im Wort Gottes nachlesen, was eure Identität ist. Lest mal wirklich ganz intensiv den 139. Psalm. Ist eines der wichtigsten Psalmen in der Bibel über Identität. Und das ist die Wahrheit. Wenn du dich bekritisierst, lies diesen Psalm, weil da steht drinne, wie Gott dich sieht. Und ist das nicht viel besser, zu wissen, wie Gott dich sieht, als zu wissen, wie Menschen dich betrachten? Wisst ihr, ich finde das richtig, richtig traurig in der heutigen Zeit, wie die Mädels zum Teil kaputt gemacht werden, weil sie nicht den Idealen von irgendwelchen Leuten entsprechen. Und ich liebe es, das Tauschgeschäft am Kreuz zu machen, Liebe gegen Wahrheit. Wisst ihr, die Wahrheit macht uns frei. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Jesus ist die Wahrheit. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Und das sollte tief in unserem Herzen verwurzelt sein, dass wir den Lügen entgegenhalten können. Hallo? Stopp! Ich bin wunderbar und wertvoll gemacht. Steht hier im Wort Gottes. Damit dürfen wir den Feind in die Tonne kicken, denn der will uns doch verdrehen in unserem Kopf. Oder viele Lügen, die ich immer wieder gehört habe, oh, das kannst du ja sowieso nicht. Das kannst du sowieso nicht. Dann habe ich es erst gar nicht probiert. Wenn ich es von vornherein nicht kann, warum soll ich das probieren? Oh, du bist doch viel zu klein dafür. Geht gar nicht. Das habe ich geglaubt. Ich habe über viele Jahre geglaubt, nur durch Arbeit werde ich geliebt. Das habe ich bei meinem Mann erlebt. Wenn ich genug gearbeitet habe, wenn ich genug Dinge erfüllt habe, wenn ich zu allem Ja gesagt habe, dann wurde ich geliebt. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich das, was mich Petra ausmacht, habe ich ganz bewusst beerdigt. So, ich war ein sehr fröhlicher Mensch, habe Jesus geliebt. Und ich habe gemerkt, im Laufe des Lebens, dann mit Familie und Kindern, Bedürfnisse darfst du keine haben. Das, was dich ausmacht, interessiert mich nicht. Dann habe ich mal zu Jesus gesagt, Mensch, Jesus, ich will trotzdem fröhlich sein. Hey, wie soll das sonst gehen, wenn ich ja immer alles über mich und dann beerdige ich doch lieber alles, damit ich nicht unzufrieden werde, sondern dann bleibe ich zufrieden und fröhlich und fertig. Bums, habe alles in den Sarg gepackt, Deckel drauf, beerdigt. Und es hat mir eine Weile sehr gut getan. Ich habe lange so gelebt. Und dann 2 Jahre, nachdem ich den himmlischen Vater kennengelernt habe, wo wir uns über diesen 139. Psalm unterhalten hatten und diskutiert hatten, wo er sagt, Petra, guck dich mal in den Spiegel, sage ich, nee, mache ich nicht. Ich mag mich nicht. Doch, ich möchte, dass du dich mal in den Spiegel guckst. Und dann hatte ich wieder einen Traum. Ich kann, glaube ich, an beiden Händen abzählen, wie viele Träume ich hatte in meinem Leben. Ich stand auf dem Friedhof vor einem leeren Grab. Vor einem Grab mit einem Loch. Und ich guckte da so rein. Und als ich so da reinguckte, kam ein Sack raus. Aus diesem Grab. Und dann öffnete sich der Deckel. Oh. Und dann guckte ich so und dann habe ich gesehen, dass all das, was ich beerdigt habe, auf diesem offenen Sargdeckel stand. Alles, was mich Petra ausmacht. Und dann hat der Vater zu mir gesagt, Petra, ich möchte, dass du das wieder ins Leben rufst. Dass das, was dich ausmacht, das, was du beerdigt hast, das, was zu deiner Identität gehört, das möchte ich, dass du das wieder ins Leben rufst, dass das aufersteht. So nach dem Motto, Lazarus, komm raus. Bleib nicht mehr in deiner Höhle, sondern komm heraus und bring das wieder ans Tageslicht. Ich bin ganz ehrlich, ich wusste die ersten Tage und Wochen überhaupt gar nichts mehr mit anzufangen. Ganz ehrlich, ich hab gerungen, habe gesagt, Vater, ich weiß gar nicht, Ich weiß eigentlich gerade gar nicht, wer ich bin, außer dass ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin. Aber was mich, Petra, wirklich ausmacht, keine Ahnung, ich wusste es nicht mehr. Ich habe mir dann auch Hilfe geholt und habe dann in mühevoller Kleinarbeit die Dinge, die ich beerdigt hatte, wieder ins Leben gerufen. Was hast du beerdigt in deinem Leben? Wo hat man dir Dinge geraubt, die zu deiner Identität gehören? Wo müssen wir heute neu rufen, Lazarus, komm raus? Wo möchte Jesus den Stein von deinem Grab wegschieben und sagen, hey, komm raus, steh auf? Welche Talente, welche Fähigkeiten, welche Dinge hast du beerdigt, weil du sie nicht entfalten konntest? Welche Kokons schlummern noch in dir, die schreien danach, dass sie zur Entfaltung kommen? Wo sind deine Gaben und Talente unterdrückt worden? Wo bist du als Kind nicht gesehen worden? Vielleicht kannst du gut malen, gut singen, keine Ahnung. Und wisst ihr was? All das, was dich ausmacht, all deine Gaben, deine Talente, deine Berufung, das ist genau das, was Gott in dich hineingelegt hat. Niemand anders. Und dieser große, liebende Gott möchte das zur Entfaltung bringen. Weil das zu deiner Identität gehört. Wie gut, dass wir alle unterschiedlich sind. Das ist doch ein toller, bunter Blumenstrauß. Wenn nur alle singen könnten und keiner malen könnte, wäre das doch langweilig, oder? Ich liebe es, weil Gottes Lieblingsfarbe bunt ist. Ich liebe es wirklich bunt. Aber ihr Lieben, meine große Frage an euch heute Morgen. Wo ist deine Identität dir geraubt worden? Schon als Kind. Wo durftest du nicht das tun, was du eigentlich gerne tun möchtest? Wo wurde dir verboten, etwas zu tun, weil die Eltern gesagt haben, ach komm, das kannst du doch sowieso nicht. Das brauchst du doch auch gar nicht. Ist so ein Quatsch. Heute Morgen ist der Tag, heute, nicht nur heute Morgen, sondern ich höre förmlich so den Ruf, steh auf und komm heraus. Komm neu in deine Identität hinein. Lass dich neu von dem himmlischen Vater, von Jesus, vom Heiligen Geist beschenken. Bevor wir jetzt in die Pause gehen, habe ich noch ein Beispiel für euch. Wie der Vater über dir wacht. Der Vater wacht über deine Träume, über deine Visionen, über deine Gaben und deine Talente. Ich habe euch ganz am Anfang erzählt, mein Traum war, in die Mission zu gehen. War nicht so, beerdigt, fertig. Ja, so macht man das halt. Ich habe es so gemacht. 2020, als der himmlische Vater mich neu in meine jetzige Berufung herausgelockt hat und mit mir da noch einen neuen Weg gegangen ist, ist Folgendes passiert. Also ich bin zu einem Minijob in Vaterherz bewegt angestellt und damals war so die Frage, Petra, bist du bereit, Sicherheiten aufzugeben? Aus deinem Sicherheitsstatus rauszugehen, bist du bereit, mir zu vertrauen? Und ich möchte, dass du für mich vollzeitig da bist. Ja, mein Herz brannte ja sowieso dafür. Und ja, als ich 60 wurde, war mein Jüngster dann endlich aus der Lehre draußen, dachte ich, ja, jetzt habe ich Zeit. Jetzt, ja, das machen wir. Papa, ja, ich vertraue dir. Und dann diese Diskussion mit dem Vaterherz, könntest du dir vorstellen, ja, aber du musst dir halt einen Kreis suchen, einen Freundeskreis, die dich unterstützen, so ein Unterstützerkreis. Auch sage ich, okay, kein Problem, wenn der Papa will, dass ich das mache, den kriege ich. Ja, und ich bin so dankbar für meine Gemeinde, die sagte, Mensch, Petra, wir unterstützen dich als Mission, also gibt's diese Missionskasse, wir unterstützen dich monatlich. Oh, dachte ich, oh, ihr seid toll, danke, dass ihr auch hinter mir steht. Dann hatten wir 23 eine Vaterherzschule in Ilmensee. Wir haben jedes Jahr eine Vaterherzschule, die über 6 Wochenenden läuft. Das erzähle ich euch dann ganz zum Schluss nochmal. Und dann hatten wir eine Session, wo vorne die Referentin sagte, lasst euch doch mal von Gott aufs Herz legen, was er dir neu offenbaren möchte. Schön, das finde ich auch toll. Fand ich eine tolle Frage. Da sagst du, okay Gott, was willst du mir denn offenbaren? Und dann sagte der Vater zu mir, Petra, kennst du eigentlich deinen Traum noch? Und dann habe ich gesagt, was für ein Traum? Na, du hattest doch mal als Jugendliche einen Traum. Ich habe echt erstmal nachdenken müssen. Der war tief beerdigt, tiefst beerdigt. Was hatte ich denn für einen Traum? Irgendwann bin ich dann draufgekommen, dass ich ja eigentlich geträumt hatte, ich wollte mal Missionarin werden. Und dann sagte der Vater doch zu mir, Petra, du bist jetzt 64 Jahre alt und ich habe deinen Traum nicht vergessen. Da sage ich, ja, wie meinst denn du das? Papa, wie meinst du das? Ich verstehe dich jetzt gerade nicht. Sagt er, schau mal, deine Gemeinde hat dich als Missionarin eingesetzt, in Deutschland die Liebe des Vaters auszuteilen. Du bist Missionarin. Oh, ich saß da. Mir liefen die Tränen und dachte, okay, du hast so viele Jahrzehnte über meinen Traum gewacht. Papa, was? Ja, sagt er, ich habe das doch in dich reingelegt. Und für mich ist doch Zeit kein Problem. Und du bist sowieso nicht so alt für eine glückliche Kindheit. Und schon gar nicht, wenn ich dich berufe. Okay. Und dann habe ich den Papa mal gefragt, warum durfte ich das denn als Jugendliche nicht? Na gut, Papa hat Humor. Dann sagte er zu mir, Petra, es ist gut, dass du in Deutschland Missionarin bist. Denn ich bin überhaupt nicht sprachenbegabt. Und der Papa hat gewusst, dass ich das mit meiner Sprache nicht geschafft hätte. Und jetzt darf ich in Deutschland Missionarin sein. Mein Traum, den ich mit 17 Jahren hatte, wurde mit 65 Jahren ins Leben gerufen wieder. Ist Gott nicht genial? Ihr Lieben, das ist unsere Identität. Unsere Identität ist in Jesus Christus, in dem Vater, im Heiligen Geist verwurzelt zu sein. Du bist geliebtes Kind Gottes. Dann kommt erstmal eine Weile nichts. Was dann kommt, erzählen wir euch nach der Kaffeepause. Aber heute ist der Tag, wo du sagen kannst, steh auf. Komm heraus. Da, was du beerdigt hast, komm heraus. Papa, und ich danke dir, dass wir deine geliebten Kinder sind. Und ich danke dir, dass du heute neue Dinge erwecken möchtest, wieder aufstehen lässt. Dass da, wo Dinge beerdigt worden sind, weil es einfach damals nicht möglich war, aber du wieder zum Leben hervorbringst heute. Danke, dass du Leben hervorbringst, dass du Liebe fließen lässt. Papa, danke, dass wir wissen dürfen, du siehst uns, du liebst uns so, wie wir sind. Das möchte ich euch jetzt nochmal zusprechen. Genauso wie du jetzt hier sitzt, ohne Wenn und Aber, bedingungslos. Voraussetzungslos, lieb dich unser himmlischer Vater, lieb dich unser König Jesus und lieb dich der Heilige Geist. Amen.